Auch von meiner Seite herzlich willkommen zu der Botschaft von heute Morgen. Zugegeben, der Titel ist etwas plump geraten. Funktioniert es? Etwas plump geraten, aber mir ist nichts Besseres eingefallen. Christ und depressiv. Es zeigt einfach, dass wir als Christen in dieser Welt leben und dass wir ganz normale Dinge erleben, die andere Menschen auch erleben. Und ich habe dann dem Techniker noch einen Untertitel zugeschickt. Schreibt doch auch noch dazu: Sehnsucht und Hoffnung im dunklen Tal. Und es geht heute nicht unbedingt nur um diese Krankheit Depression, sondern allgemein um verschiedene Zustände in unserem Leben, wo wir uns nicht einfach immer nur glücklich und super fühlen, sondern auch einfach Tiefen des Lebens auch erleben. Das soll uns persönlich stärken, ermutigen, aber auch uns helfen, wie gehen wir um mit Menschen in unserer Umgebung, in unserer Familie, als Freunde, um sie auch zu trösten und zu stärken. Denn die Bibel sagt ja, so wie wir getröstet worden sind, können wir auch andere trösten und stärken. Und ich hoffe, dass es uns zur Ermutigung dient. Ich hätte nie gedacht, dass diese Krankheit so schlimm ist, ja. Dass es überhaupt so eine Krankheit gibt. Das Wort krank habe ich immer eigentlich verbunden mit Kopfweh, Schnupfen, Halsweh, das, was wir sonst immer so haben. Grippe, vielleicht, wenn es ganz schlimm wird, Krebs oder so. Aber dass jemand psychisch krank sein kann und da leiden kann, das habe ich nicht gewusst. Das war für mich auch überhaupt nicht greifbar. Und ich möchte es dazu sagen heute Morgen, jemand, der das nie erlebt hat, kann es auch nicht wirklich verstehen. Muss es auch nicht unbedingt. Aber es ist gut, wenn wir einfach da auch ein bisschen mehr Wissen davon und mehr Verständnis aufbringen für solch eine Situation. Und auch sehen, was hat der Glaube und was hat Gott damit zu tun? Und wie kann ich Hilfe und eben Hoffnung und auch Sehnsucht erleben, auch gerade in solchen Zeiten? Für mich war das irgendwie einfach so, ja, das hat man irgendwie so in eine Psycho-Ecke getan. Ich kann es nicht greifen, das ist irgendwie jemand, der nicht klarkommt mit dem Leben oder irgendwie schwach ist oder er muss Medikamente nehmen, das macht ihn abhängig. Der spinnt vielleicht irgendwie, ja. Das war für mich so der allgemeine Gedanke und ich denke, in der Gesellschaft wird es auch oft so, ist noch so ein Stigma drauf auf diese Krankheit. Heute wird es schon viel mehr thematisiert. Aber es war ein Tabuthema und es gibt so Vorteile und auch manchmal so Abwertungen. Aber Gott ist es nicht einerlei. Gott bei denen ist, die ein zerschlagenes Gemüt haben. Und deshalb wollen wir uns auch damit beschäftigen, auch um solche Dinge und solche Themen. Wenn eben jeder Fünfte irgendwann im Leben an einer Depression erkrankt, früher oder später im Leben, tiefer oder weniger tief, und wenn 2/3 der Suizide auf eine Depression zurückzuführen ist, dann ist es wirklich eine ganz schlimme Krankheit. Noch schlimmer als manche körperliche Krankheiten. Und deshalb möchte ich es auch heute thematisieren. Vor allem Christen leiden an dieser Krankheit, weil der Christ denkt, er muss ja immer glücklich sein. Und wenn ich Jesus nachfolge, dann ist doch das Leben immer von Sieg gekennzeichnet und von Glück und von Erfolg und vielleicht sogar ja, keine finanziellen Probleme und nie krank oder irgend so etwas. Aber nicht wirklich so. Und manche haben das sogar noch mit Schuld, bringen es mit Schuld in Verbindung. Da muss doch irgendetwas falsch sein in meinem Leben. Und da wird dann gesucht und gesucht und es kann oftmals einfach zerstören. Als Kranker wissen, wie wir damit umgehen, aber eben auch als Beteiligter in der Familie, als Freund, wie ich ermutigen kann. Dieses Leiden gehört einfach zum Leben. Christ und depressiv, ist das ein Widerspruch in sich oder könnte es auch zusammenpassen? Und am Anfang denken wir vielleicht, ja, das passt eigentlich nicht zusammen, das kann nicht sein. Und trotzdem, ich denke, am Ende von dieser Botschaft werden wir merken, es kann sein. Es kann für eine bestimmte Zeit sein. Es kann sein, dass Gott solche Zeiten einfach zulässt in unserem Leben. Es ist auch wichtig zu wissen, dass ich auf meine Seele achtsam bin. Dass wir einfach merken, hey, wir sind nicht nur Körper, sondern wir haben auch eine Seele, Geist, wir haben ein Innenleben und dass wir eben darauf auch achtsam sind. Und wir finden auch viele Hinweise in der Bibel, die uns auch ermutigen und helfen. Da werden wir heute auch einen Text anschauen, der ganz klar auch in diese Richtung uns ermutigt. Ich habe woanders schon offen und auch öfters über meine persönliche Geschichte erzählt und wurde ermutigt, es auch mal online zu stellen, damit man es vielleicht weiterleiten kann und andere Menschen das auch ermutigt. Wie ist jemand, der als Missionar oder Pastor durch so eine Zeit gegangen? Wenn das so jemand trifft, ja, dann kann das mich auch ermutigen, dass es zum Teil eine normale Sache ist in der Welt, die wir durch Gottes Hilfe durchleben können und wo wir eben ermutigt werden. Ich habe gestaunt, dass wir in der Bibel, in der Geschichte von Gott mit den Menschen viele Leute finden, glaubende Menschen finden, die durch solche psychische Tiefs gegangen sind. Dabei habe ich es gar nicht irgendwie gesehen. Erst durch meine eigene Geschichte habe ich das gefunden, bewusst auch gesucht. Sei es Hiob, Mose, David, Elia, Jeremia, da gibt es etliche davon. Vor allem die Propheten, die sind durch viele psychische Leiden gegangen, viele Fragen auch an Gott. So gewisse Verzweiflung. Paulus erschreibt davon, dass wir fast am Leben verzagt sind. Oder bis hin zu, man staune Jesus selber. Wir werden nachher noch von ihm auch etwas hören. Von ihm lesen, das war nämlich David. Er war ein Liederdichter, hat auch viele Lieder geschrieben. Und in diesen Liedern hat er einfach das zum Ausdruck gebracht, was ihn so beschäftigt. Einfach sein Herz Gott ausgeschüttet. Die Psalmen sind ja wie ein Spiegel der Seele. Und da reden sie einfach ganz offen, wie es ihnen geht. Und das tun wir manchmal nicht. Wir haben manchmal so eine Maske auf und tun so fromm, ja. Und ja, mir geht's gut. Und wir tun das alle irgendwie so manchmal so wegdrängen. Aber die Psalmisten, sie reden ganz offen. Da kommt manchmal Vorwurf, ja, Klage. Da kommt manchmal wirklich auch Verzweiflung zum Ausdruck. Das hält Gott aus. Aber natürlich auch viel Dank, viel Anbetung und viel Lob an Gott. Und auch so in diesem Psalm. Und ihr könnt mit mir aufschlagen, Psalm 42. Da kommen einige Sätze, die ich hier auch projiziere von David. Es geht hier nicht der Reihenfolge nach in diesem Psalm. Ich möchte einfach diese Sätze vorlesen, wie es David damals ging. Und er schreibt, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Tag und Nacht weine ich, Tränen sind meine einzige Speise. Mein Gott, ich bin völlig verzweifelt, aus der Ferne des Jordanlandes denke ich voll Trauer an dich. Warum bin ich so traurig? Warum ist mein Herz so schwer? Auf Gott will ich hoffen, denn ich weiß, ich werde ihm wieder danken, er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Wir wissen, in welcher Situation David sich damals befunden hat. Man weiß es nicht ganz sicher, aber man nimmt an, er war damals weg von Jerusalem. Er schreibt ja, er hat Sehnsucht nach der geliebten Stadt. Es könnte sein, dass er damals von Absalom geflohen ist. Auf jeden Fall stellen wir hier einen Konflikt fest zwischen Vernunft und Glaube. Dass wir mit unserem Verstand, wir haben ja den Verstand von Gott bekommen, wir sollen ihn auch benutzen. Und wir sollen Gott lieben von ganzem Herzen, mit unserem ganzen Leben, auch mit unserem Verstand. Aber manchmal steht der Verstand uns auch im Wege und stellt uns manchmal auch ein Bein, mal gegen den Glauben geht. Wir sollen aber den Verstand benutzen. Aber hier in diesem Psalm erkennen wir, wenn ihr ihn dann zu Hause nochmal lest, da erkennen wir, die Vernunft sagt, du bist weit weg von Gott. Er hat dich verlassen. Die Situation, in der du bist, da sagt die Vernunft, ist hoffnungslos. Anderes. David, er verlor vieles in seinem Leben. Er verlor seine Frau Michal, die ihm wirklich viel bedeutete. Er verlor seine Stellung am Königstisch, seine Position in der Armee. alles so äußere, materielle Dinge, könnte man sagen. Aber er spricht in diesem Psalm nichts von diesen Dingen. Was vermisste David am meisten? Geistliche Not. Er vermisste das Zelt Gottes, der Ort der Anbetung, der Ort der Begegnung mit Gott. Ist interessant, er schreibt nichts von seiner Armee, von seinem Königshaus, von diesen Dingen. Nein, er spricht nur von der Gemeinschaft mit Gott, Gemeinschaft mit anderen auch, anderen Gläubigen. Und jetzt irrt er herum. Das ist, was wir haben, wenn wir es nicht mehr haben. Und so auch David. Und so lehrt uns Gott manchmal Dankbarkeit. Wenn wir was nicht mehr haben, dann merken wir, wie gut, dass es uns eigentlich geht. Und es lehrt uns Dankbarkeit. Es ist eine geistliche Frucht in unserem Leben, immer wieder dankbar zu sein. Aber eben David, er war weit weg von seiner geliebten Stadt Jerusalem, dem Ort der Anbetung. Er war entmutigt, vertrocknet. Und er bezeichnet sich wie ein Wildtier, das sich sehnt nach Wasser. Der Mund völlig ausgetrocknet, keine Energie. Und er hat es bestimmt öfters beobachtet, wie das Wildtier einfach Wasser sucht. Es dürstet nach Wasser. So sehnt sich meine Seele, Gott, zu dir. Ein passendes Bild, vor allem eben da in der Wüste. Ich kann ein bisschen nachfühlen. Ihr wisst wahrscheinlich nicht, wann ich mein bestes Cola getrunken habe. Es war nämlich etliche Jahre, so im Jahr 2000 war ich in Papua-Neuguinea im Flachland sehr heiß und wir sind da gewandert in ein abgelegenes Gebiet, 5 Stunden und auf dem Hinweg hatten wir genug Wasser dabei, aber dann auf dem Rückweg, wie es so kommt, ja, einfach zu wenig Wasser dabei, da war zwar mal ein Fluss, so ein dreckiger Fluss, aber wir hatten keine Filterpumpe dabei, um das Wasser zu filtern, so konnten wir das Wasser nicht trinken. Und kamen dann an der Highway, an der Hauptstraße an, völlig ausgetrocknet durch die Hitze des Tages, der Savannenwind, völlig energielos und waren total schlapp. Und da sahen wir einen kleinen Laden. Da gab es keinen Strom, aber der hatte Generatorstrom. Und wir gingen in den Laden und wir sahen einen Kühlschrank mit kühlem Getränke. Da hat sich alles in uns gesehnt nach diesem kühlen Nass. Da haben wir Cola gekauft und sind im Schatten von einem Baum gesessen im Gras und haben das Cola getrunken. Boah, das lief hinein. Ich kann euch sagen, das war das beste Cola je. Ich habe viele andere noch getrunken später. Die haben noch alle gleich geschmeckt. Aber es war der Durst und neue Energie gegeben. In ein Bild von diesem Wildtier, von einem Hirsch oder irgend so einem Wüstentier, das sich sehnt nach Wasser. Und so vergleicht David sich selber, ich sehne mich nach dir, Gott. Habe ich dieses Sehnen noch? Es gab solche Zeiten in mir, da hatte ich so ein Sehnen. So bin ich auch zum Glauben gekommen. Ist das Sehnen noch in mir? Unten? Nun, ich weiß, es gibt verschiedene Zeiten. Manchmal ist das Sehnen stärker nach Gott, das Sehnen stärker auch in die Gemeinde zu gehen. Manchmal habe ich einfach keinen Bock. Ja. Und manchmal ist das Sehnen nicht da für eine etliche Zeit. Und trotzdem ist es immer wieder gut zu fragen, kann das Sehnen auch immer wieder neu belebt werden, dass es immer wieder neu erwacht? So schlecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Und so gibt es manchmal in unserem Leben auch solche Wüstenzeiten, solche Durststrecken. Suche. Eine bestimmte Zeit, wo Gott eine Krankheit zulässt und nicht sogleich hinwegnimmt. Vielleicht eine zerschlagene Beziehung, Arbeitslosigkeit, Covid-Zeit. Verschiedene Zeiten, die wir als Wüstenzeiten, als Trockenperioden erleben. Ist es uns bewusst, dass Gott solche Zeiten auch manchmal zulässt? Dass eben nicht alles so wie ein Sonntagsspaziergang ist im Leben als Christ, sondern dass es auch manchmal Leiden gibt. Hat eigentlich Gott zugesagt, dass unser Leben so super und leicht geht immer? Nein, hat er nicht. Jesus sagt, in der Welt seid ihr bedrängt, aber ich habe die Welt überwunden. Und das soll unser Trost, unsere Hoffnung sein. Und gerade in solchen Zeiten können wir Halt und Kraft und Sehnsucht und auch Hoffnung im Glauben erleben. in Gott. Ich habe mich gefragt, warum hat eigentlich David hier dieses Wildtier benutzt und nicht ein Kamel? Er kannte doch Kamele, ja, die in der Wüste sind. Ich habe ein Bild gefunden im Internet und weil es Copyright war, durfte ich es nicht benutzen. Ich habe es dann einfach abgezeichnet, weil es einfach für mich so auch ein Bild für das Cola wieder war. Ein Kamel, es kann viel trinken. Es geht hier nicht um das Cola, sondern es geht einfach um Wasser. Ich habe in 15 Minuten 200 Liter Wasser trinken. Ich weiß gar nicht, wo er das hintut, irgendwo im Höcker oder so. Ja. Und kann dann wochenlang damit klarkommen. Braucht nichts mehr trinken. Wir bewerten aber in unserem Bild, ja, geistlich gesehen, für was deutet das Kamel hin? Warum benutzt David hier das Wildtier, das jeden Tag kommen muss? Es sehnt sich nach was, es wird immer wieder durstig. Jemand, der gesättigt ist. In meinem Bild jetzt negativ. Einerseits, ja, wir als Christen, wir sind gesättigt. Johannes 4, da sagt Jesus, wer zu mir kommt, der wird nimmer mehr dürsten. Das ist unsere Stellung in Jesus. Ja, wir haben das Heil, diese Rettung haben wir bekommen. Wir sind errettet, wir nennen das Wiedergeburt, den Heiligen Geist bekommen. Wir dürsten nicht mehr. Wir haben es gefunden, sind errettet. Aber auf der anderen Seite sind wir im Leben, im Wandel, im Prozess des Wachstums. Und da sollte eine Sehnsucht immer wieder auch da sein. David hier, das beschreibt übrigens auch, ich sage es jetzt nicht, wer das beschreibt, aber das Kamel ist eben ein Tier, das hat sich angepasst an die Wüste, an diese Umstände und hat sich zufrieden gegeben. Ich bin satt. Ich schaffe das schon. So jemand, der eben sagt, ich brauche Gott nicht. Ist das nicht auch ein Spiegel für unsere Gesellschaft? So gleichgültig geistlichen Werten gegenüber? Oder sogar ein Spiegel für uns als Gläubige manchmal? So satt? Ich lese einen Satz vor und ihr könnt erraten, wer das gesagt hat. Du sagst, ich bin satt, ich bin reich, ich bin wohlversorgt, mir fehlt nichts. Ein Kamel. Wer hat es gesagt? Warum? Jesus sagt es zu einer Gemeinde, die hieß Laodicea. Aber was war das Urteil von Jesus? Aber du weißt nicht, wie erbärmlich und jämmerlich du dran bist. Arm, nackt und blind. Ein schreckliches Urteil. Ich habe mich so irgendwie, ja, zufrieden und satt gefühlt und ich hab's ja, ja. Aber trotzdem lebe ich nicht mehr wirklich in dieser lebendigen Gemeinschaft, in dieser Liebesbeziehung. Und die Sehnsucht ist einfach weg. Ein tragischer Zustand. Dann ist es eigentlich wie so damals bei Jeremia, der beklagen musste, wie es im Volk aussieht, im Volk Israel. Er sagt nämlich in Kapitel 2, denn mein Volk tut eine zwiefache Sünde. Das heißt, ein doppeltes Unrecht. Erstens einmal, mich verließen sie, die lebendige Quelle. Die Quelle lebendigen Wassers ist ein schöner Vergleich wieder zu diesem Wasser. Mich haben sie verlassen, erstens. Und zweitens, dann haben sie noch Zisternen, solche Gruben gegraben, die aber Risse haben. Da geht das Wasser hinaus. Sie bleiben leer zurück. Ein zwiefaches Unrecht. Eigentlich schade. Sie haben eben die Quelle lebendigen Wassers verlassen. Und in unserem Bild sind kalt geworden Jesus gegenüber. Und haben ihr Leben versucht zu füllen in anderen Dingen in dieser Welt. Bestätigung, Vergnügungssucht. Es gibt viele Dinge, die sind legitim in unserem Leben. Ja? Essen, trinken, heiraten, was da alles dazugehört. Aber manchmal wird unser Fokus irgendwie verschoben und wir denken nur noch an diese Dinge und vernachlässigen unsere Seele, unseren Geist. Deshalb lässt Gott manchmal eben solche Wüstenzeiten zu, um uns zu helfen, uns wieder neu auszurichten, was überhaupt wichtig ist im Leben. Und das hat David gemerkt, als er es nicht mehr hatte. Die Sehnsucht, was bedeutet eigentlich Sehnsucht? Ist so ein Ruf der Seele, so etwas wie Heimweh. Wenn jemand Heimweh schon hatte, der weiß, was es bedeutet. beschreibt ein ungestilltes, inniges und schmerzliches Verlangen nach etwas oder jemandem. Sinnsucht. Und Sehnsucht ist wichtig, auch im Glaubensleben. Sie bewegt uns, Sehnsucht. Ich habe ein schönes Bild gelesen. Wenn man zum Beispiel ein Schiff bauen möchte, dann kann man wie ein Projektleiter, Project Manager, kann man vorgehen, irgendwelche Arbeitsbeschriebe aufschreiben und Männer hertrommeln und die Holz herbeiholen und sagen, okay, das ist dein Job und das ist dein Job und du arbeitest von 8 Uhr morgens oder 7 Uhr bis 5 oder wie auch immer. Ja, das kann man so tun, aber man kann diese Männer auch zum Meer nehmen und ihnen einfach in ihnen die Sehnsucht wecken nach dem weiten Meer und was da für Möglichkeiten da sind. Und was geschieht dann in ihnen? Dann durch diese Sehnsucht, wie können wir das Schiff bauen? Da kommen dann kreative Gedanken zusammen. Da wird auch manchmal dann Überstunden gemacht. Ja? Da geht es dann nicht nur ums Abstempeln, sondern da geht es wirklich um eine Motivation, eine Leidenschaft in diesen Männern. Merken wir ein bisschen den Unterschied von einem pflichtbewussten, vielleicht sogar ich handle nach dem Gesetz oder so, und andererseits handeln nach der Liebe, nach der Beziehung. Und um das geht es heute. Sehnsucht und Hoffnung auch im dunklen Tal. Orden. Nach dem Unsichtbaren Sehnsucht zu haben. Nach Gott, wie auch immer die Menschen das beschreiben. Da ist eine Sehnsucht da, nach dem Paradies, dass diese Welt, weil sie merken, die Welt ist eigentlich kaputt und wir sehnen uns nach einer besseren Welt. Und wir versuchen es mit Umweltschutz und Tierwohl und alles möglich ist, alles ja hat seine Berechtigung. Und wir möchten diese Welt verbessern. Wir merken, irgendetwas ist aus dem Lot geraten. Das Schiff, es ist gekippt. Sehen Sie vielleicht auch nach Vergebung der Schuld, wenn etwas im Leben vorgefallen ist. Ich kann es nicht einfach ausradieren. Der Arzt kann es auch nicht hinwegnehmen, Psychologen auch nicht. Nur Jesus kann Schuld vergeben. Und ich denke, jeder von uns, der hier ist und das erlebt hat, kann sagen, wie wohl, wie gut ist es, meine Seele kommt zur Ruhe. Auch wenn mich manche Dinge manchmal anklagen und der Teufel, der möchte das immer wieder tun. Ich kann immer wieder zur Ruhe kommen. Jesus, du hast für mich bezahlt. Religionen zeigen das. Und in Prediger Kapitel 3, Vers 10, da steht ja, Gott hat die Ewigkeit in unsere Herzen gelegt. Und in den Religionen merken wir, Menschen versuchen durch irgendwelche Gesetze oder Opfer, was sie tun, eben Gott zu gefallen, aber das funktioniert nicht. Und im Evangelium kommt Jesus zu uns, er reicht seine Hand uns entgegen, er streckt seine Hand uns zu und möchte uns fassen, uns heraus. Das ist eben die Gnade, die Gott uns schenkt. Wenn wir heute hier sind und denken, wo ist diese Sehnsucht geblieben, von der David schreibt, mit anderen, er sehnt sich nach Gott, wie ist es bei mir? Ich möchte sagen, es geht hier nicht um Minuten der Bibellese vielleicht, auch wenn ich jetzt nicht stundenlang Zeit habe, um zu forschen in der Schrift, oder Minuten des Gebets, es geht mehr um ein Anliegen in mir. Und schenken, und wenn mir bewusst wird, da ist ein Manko, da fehlt etwas in mir, dann gibt es hilfreiche Gedanken, die wir auch bewegen dürfen. Zum Beispiel, vielleicht ist da wirklich eine Blockade da in meinem Leben. Wenn der Heilige Geist mir was aufzeigt, dann darf ich das bekennen und lassen, das ausräumen in meinem Leben. Wo wäre ich heute, wenn Gott mich nicht gefunden hätte? Das ist eine gute Frage. Es könnte sein, ich wäre wo ganz anders. Es könnte sein, meine Familie wäre kaputt. Dies oder jenes könnte sein. Wenn ich mein Leben nicht an Jesus Christus festgemacht hätte. Das erfüllt mich immer wieder neu mit Dankbarkeit. Wie gut habe ich es doch beim Herrn. Sehnsucht. Oder sich bewusst manchmal Zeit nehmen und, sage ich jetzt mal, die Medien, die uns oft zu ablenken, einfach auf die Seite tun, Fastenzeiten einlegen, für 1-2 Tage einfach das Handy nicht anzurühren oder auch Fastenzeiten von Nahrung zu verzichten, sich fokussieren auf Gott. Das kann manchmal nötig sein. Ich beschäftige mich gerne mit den verfolgten Christen, lese gerne Artikel und Berichte und was die erleben und merke immer wieder, wie die einfach sich an ihren Gott halten, auch in schwierigen Zeiten. Das beflügelt mich, das ermutigt mich. Oder sich natürlich mit Jesus beschäftigen, sein Leben, seine Lehre immer wieder lesen, sein Tod, seine Auferstehung, was es für mich bedeutet. Und nun stellen wir in diesem Psalm fest, da werden manche Dinge angesprochen, manche Sätze, die genau das ausdrücken, was dieser Mensch hier vielleicht fühlt. Symptome eben von einer klassischen Depression. Wenn ich davon rede, dann ist es für mich hier jetzt nicht ein Fachvortrag, sondern einfach auch Erlebnisbericht, dass wir, die wir es vielleicht noch nie erlebt haben, das auch ein bisschen verstehen und nachvollziehen. Und David hat es wirklich erlebt. Wenn ich das so lese, muss ich sagen, okay, der weiß, was eine Depression ist. Da sind Symptome dargestellt: Traurigkeit, Freudlosigkeit, redet von Tränen, sind meine Speise, Ängste, Betrübnis, ein unruhiges Gefühl in sich, er fühlt sich bedroht, und jetzt nicht, aber Appetitlosigkeit und manchmal auch so eine Ewigkeitssehnsucht. Wie kann ich dem Ganzen entfliehen, dieses bedrängende Gefühl? Und David tut wohl, wenn er hier schreibt: Ich will mein Herz ausschütten. Vor allem eine Ermutigung für uns Männer, die wir eben oft so stark sein wollen, dass wir doch das ausschütten. Bei mir selber, schreibt er, wir dürfen es ausschütten bei Gott und wir dürfen es auch ausschütten bei anderen. Deshalb haben wir Gemeinde. Das sind Menschen, die du vertrauen kannst, dass du zu ihnen gehst und Dinge ausschütten kannst. Das ist sehr wichtig. Erlebt hat, kann es auch nicht wirklich verstehen. Es kann sich körperlich bemerkbar machen, aber es ist eine Krankheit der Seele, ist eben, wenn die Seele weint. Ich habe das vor einer kurzen Zeit erlebt, vor ein paar Jahren, und als der Arzt mir gesagt hat, können Sie akzeptieren, dass Sie eine Erschöpfungsdepression haben, da wollte ich dieses Wort zuerst nicht hören. Aber ich habe dann gesagt, ich muss es wohl akzeptieren, auch wenn ich es nicht will. Auf dem Heimweg habe ich nur noch geweint. Ehrlich gesagt, ich konnte es nicht begreifen. Ich habe auch da Gott ein bisschen angeklagt. Herr, ich verstehe dich nicht. Warum jetzt? Warum ich? Monatelanger Prozess, eine Leidenszeit. Und das konnte ich auch nicht einfach wegbeten. Ich habe viel gebetet. Die Älteste kam, das möchte ich auch ermutigen. Ruf die Ältesten. Das steht in der Schrift, Jakobus Kapitel 5. Dass mit uns gebetet wird. Denn das Gebet hat eine Macht. Aber ich konnte es einfach nicht wegbeten. Gott hat es zugelassen und gedacht, okay, ich muss es noch etwas dem zumuten. Ich bin dankbar, dass es bei mir nur eine kurze Zeit war. Andere erleben das viel länger. Gott zu einer Vollbremsung, obwohl ich jetzt einfach durchstarten wollte, hier im Dienst, hier in Deutschland. Es gibt verschiedene Ursachen von so etwas. Da möchte ich nicht unbedingt eingehen, vielleicht ein paar nachher noch erwähnen, aber es gibt auch ein paar Mythen, auch unter Christen, zu nennen, die mir einfach wichtig sind, so als kleiner Exkurs. Manche denken, ein Christ kann nicht depressiv werden. Das stimmt nicht. Oder Depression ist Sünde. Auch nicht. Noch schlimmer, es ist dämonische Belastung. Das ist sehr, sehr gefährlich und kann sehr belastend sein, wenn wir das in diese Ecke stellen. Oder ist Mangel an Glauben? Nicht unbedingt. Da kann ein geistliches Problem vorliegen. Ja, es kann, aber in vielen Fällen, oder ich möchte sagen, in den meisten Fällen nicht. Es ist ganz einfach eine Krankheit, die man behandeln muss. Erlebt, die mir geholfen haben. Erstens das Gebet. Und wenn ich selber nicht beten konnte, es gab Zeiten, da konnte ich nicht. Da habe ich gewusst, andere beten für mich. Andere glauben für mich. Aber eben das Gebet, die Zwiesprache mit Gott, auch wenn es nur ein Schreien ist. Manchmal habe ich am Tag nur gesagt, Herr, ich verstehe nicht. Herr, wie lange? Ich halte es nicht aus. Therapie des Redens, des Austauschens. Ich hatte gute Freunde. Ich hatte Leute, da konnte ich anrufen. Da konnte ich reden. Ich konnte sagen, wie es mir geht. Das ist sehr wichtig. Und drittens, wenn nötig, auch Medikamente. Psychopharmaka oder Antidepressiva sind auch Medikamente, die helfen können, die unterstützen können. Ärztliche Hilfe ist auch da manchmal nötig und das wollen wir auch in Anspruch nehmen. Ich werde von Gott bestraft, weil ich mich versündigt habe. Wir haben uns alle versündigt. Und nicht jeder erlebt so etwas. Das sind normale Gedanken, die kommen. Aber wir können einem Menschen noch mehr aufladen. Ja? Er leidet ja schon. Und wenn wir so denken oder auch so reden, dann laden wir einem Menschen noch mehr auf. Eine zusätzliche Last, die nicht nötig ist. Fünftens, ich spüre Gottes Gegenwart nicht mehr. Nein, das ist eine ganz normale Erfahrung in solchen Zeiten. Das hat nichts mit meinem Glauben im Moment zu tun. Oder wenn manche sagen, meine Gebete, ich habe das Gefühl, die gehen nur bis zur Decke. Kein Problem. Die müssen nicht weitergehen. Gott ist ja da im Raum. Die Gebete müssen nicht weitergehen. Auch wenn ich einfach so fühle, Gott ist trotzdem da. Und so kann Gott einfach so ein Urvertrauen schenken, dass es trotzdem Sinn macht, das, was ich gerade durchmache. Für einen Menschen wie mich gibt es keine Hoffnung mehr. Das stimmt nicht. Das flüstert dir der Feind ein. Glaube dem nicht. Oder das Letzte, nur schwache Menschen werden depressiv. Deshalb habe ich so eine Scham, dass es mir passiert. Stressfaktoren sein im Gehirn, das ist manchmal Veranlagung, manchmal ist es erblich bedingt. Manchmal sind es Erlebnisse, Umzüge, Todesfälle, verschiedene Ursachen, die da zusammenkommen. Altersdepression. Wir haben eben gesehen, in der Bibel gibt es etliche Menschen, die das erlebt haben, die davon berichten. Und nicht nur in der Bibel, sondern auch später in der Kirchengeschichte. Wir lesen von Martin Luther, der diese dunkle Nacht der Seele immer wieder erlebt hat, die Anfechtungen, Angriffe und die er durchleiden musste. Er manchmal auch nicht wusste, warum. Oder Charles Spurgeon, manche sagen Spurgeon, ja, er heißt Spurgeon, man sagt, er war der Könige der Prediger in Reisen, weil dort einfach mehr Sonne war. Er lebte in London, in einer Stadt, wo viel Nebel und viel Kühle ist und immer wieder musste er einfach in die Sonne gehen, weil sein Gemüt einfach geschwächt war. Der Könige der Prediger. Warum ließ es Gott in seinem Leben zu? Oder deine Frau, Johnny Erickson, tada, eine der reifsten Christen, die ich überhaupt kenne, die sagt, einige Leute sagen, dass Christen niemals depressiv sein sollten. Ich denke nicht so. Da ich eine Querschnittsgelähmte bin, die auch viel um Heilung bat, andere für sie gebetet hat und Gott es einfach bei ihr so gelassen hat, die gegen Krebs gekämpft hat und täglich mit Schmerzen kämpft. Sie sagt, ich liebe meinen Erlöser, bin leidenschaftlich an seinem Evangelium interessiert und genieße den Dienst, den er mir gegeben hat. Aber das schließt nicht aus, dass ich gelegentlich in den Sumpf der dunklen Gefühle stolpere. Wenn sich eben solche Christen wie Johnny, wie Martin Luther, wie Charles Spurgeon mit Depressionen beschäftigt haben, dann müssen wir erkennen, dass jeder Gläubige in dem dunklen Tal der Melancholie, sage ich mal, immer wieder mal auch auf die Probe gestellt wird. Und da kommt eine Sicht hinein, die Jakobus beschreibt. Das gibt es manchmal in unserem Leben. Jakobus schreibt, haltet es für reine Freude, auch wenn es uns nicht so dünkt. Wenn ihr in verschiedener Weise auf die Probe gestellt werdet, ihr wisst ja, dass ihr durch solche Bewährungsproben für euren Glauben Standfestigkeit erlangt. Und die Standfestigkeit wiederum bringt das Werk zum Ziel. Ihr sollt zu was werden? Was ist eigentlich das Ziel? Zu einer Reife kommen, der es an nichts mehr fehlt und die kein Makel entstellt. Und so können solche Zeiten, auch wenn wir sie nicht mehr durchleiden wollen, aber viele sagen, ich möchte sie eigentlich nicht mehr vermissen, weil es mich einfach reifer gemacht hat. Solche Zeiten können Früchte des Glaubens hervorbringen, eine Vertiefung, vermehrte Abhängigkeit zu Gott. Und ich merke das auch. Ich weiß, ich bin schwach, ich brauche Gott viel mehr. Abhängig von Gott, eine reifere Haltung gegenüber dem Leiden und auch eine reifere Haltung gegenüber Leidenden, dass man mehr Empathie empfindet, mehr Verständnis, mehr Mitgefühl und Trost vermitteln kann und auch mehr Liebe zu Jesus, der eben auch solche Zeiten erlebt hat, der aber nicht Gott war, der in der Ferne blieb und uns zugewunken hat und gesagt, ich liebe euch, ja, und kommt zu mir, sondern der hinabgestiegen ist in solchen auch seelischen Tiefen. Und so dürfen wir, vor allem als Christen, ich überlege manchmal, wie können Menschen, die nicht glauben, durch solche Zeiten kommen, die müssen ja verzweifeln. Und so können wir als Menschen, die glauben, eben der Glaube als Quelle der Kraft erleben in solchen Leiden. Trotz Verzagtheit, trotz Zweifel, trotz Kraftlosigkeit oder so, ja. So ein Urvertrauen in uns haben, dass Gott trotzdem alles im Griff hat, dass er zu einem Ziel hinführt. Dass eben auch in diesem dunklen Tal, wie David es beschreibt im Psalm 23, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Und ich halte mich einfach an diesen Hirtenstab. Was bleibt mir sonst übrig? Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt. So können die Worte auch aus den Psalmen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Ich halte mich an dir fest. Und auch wenn ich nicht mehr festhalten kann, du hältst mich bei deiner Hand und du bringst mich durch. Und so ist manchmal nötig, dass wir so im Zwiegespräch sind mit unserer Seele. Das tut David hier. Ja, als ob er sagen würde, liebe Seele, wir müssen mal miteinander reden. Ja? Dein Gefühl ist so, aber der Glaube ist so. Und so hat auch David hier, hat eigentlich der Glaube gesiegt. Ich werde ihm noch danken, dass er meines Trost und dass er meine Hilfe ist, dass er bei mir ist. Jesus hat es auch erlebt. Er sagt von sich, warum bist du so bedrückt? Meinst an den Tod, sagt er. Eine andere Übersetzung beschreibt es so, die Qualen meiner Seele bringen mich fast um, gequält in der Seele. Er sagt seinen Jüngern, bleibt hier und wacht mit mir. Auch er hatte Bedürfnis nach Gemeinschaft, nach Unterstützung von seinen Freunden. Sie konnten es ihm damals nicht geben. Es wird prophezeit in Jesaja 53, dass Jesus durch solche Schmerzen gehen wird. Er wird ein Mann des Schmerzens sein. Verachtet, gequält und im Christentum. Gott, der kommt, der mit mir leidet, mit mir durchgeht, das finde ich nirgends. Deshalb bleibe ich stets bei dir, Herr. So kommt der Psalmist zu dem Ergebnis, ich muss nichts leisten, ich muss mir keine Vorsätze machen, ich darf vertrauen. Du bist meine Hilfe. Du bist meine Errettung, du bist mein Sieg, du bist mein Leben und meine Hoffnung, die eben auch über den Tod hinausgeht. Und auf dich werde ich mich verlassen. Hoffnung eben durch den Glauben. Ihr könnt es nachlesen in Vers 6 und auch Vers 12 ist immer derselbe Satz hier beschrieben. Warum, meine Seele, bist du so betrübt, so unruhig? Harre auf Gott, warte auf ihn. Er spricht zu seiner Seele, denn ich werde ihm noch danken, ja. Es ist eine Zuversicht hier, eine Hoffnung hier und eben diese Sehnsucht, die David hier ausspricht. Ich möchte mit einer Antwort schließen aus dem Katechismus. Es wird das so treffend beschrieben aus dieser wichtigsten Frage überhaupt. Manche sind durch Konfirmandenunterricht oder wir nennen es Glaubensgrundkurs gegangen. Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Kennt ihr noch die Antwort? Was ist der einzige Trost im Leben und im Sterben? Ich lese es ganz langsam vor. Dass ich mit Leib und Seele eben, und Seele, im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst. Er rettet, ja. Und er bewahrt mich so, dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt fallen kann. Ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit, zum Guten, ja, dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen Heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, ihm forthin zu leben. So dürfen wir auch immer wieder in solchen tiefen Tälern, in solchen Zeiten auch immer wieder diese Sehnsucht und diese Zuversicht, diese Hoffnung erleben. Er ist mein Gott. Er wird mir beistehen. Lass uns noch stille werden zum Gebet. Dass du so offen bist in deinem Wort, dass du solche Zeiten, die Menschen des Glaubens erlebt haben, uns nicht verschweigst, dass wir erkennen können, dass es auch manchmal im Leben durch Tiefen geht. Trotzdem wissen wir, Jesus, dass du den Tod, den Teufel, die Sünde besiegt hast und Wir dürfen diesen Sieg immer wieder proklamieren und wissen, dass du einen Weg mit uns gehst, dass du uns lehrst, dass du uns auch umgestaltest in dein Bild, und wir wollen ausharren, wenn es so sein soll. Dir immer wieder vertrauen. Danke für deine unendliche Liebe zu uns, die du bewiesen hast am Kreuz, dass du selber in diese Tiefen gegangen bist, der Gottverlassenheit. Und deshalb wissen wir, dass du ein echter Bruder geworden bist, der mitfühlen kann. Und so dürfen wir immer wieder Vertrauen schöpfen, eben diese Sehnsucht haben, mit dir zu leben, diese Hoffnung in uns zu haben, dass es einmal wirklich auch gut werden wird mit uns, mit dieser Welt, dass du einmal kommen wirst, ein Friedensreich aufrichten wirst. Wir freuen uns darauf. Segne uns jetzt diese Woche, begleite uns und gebe uns auch Mitgefühl mit Menschen in unserer Umgebung, die leiden, dass wir sie immer wieder auch trösten, ermutigen können. Schenk uns da Verständnis und auch den Hinweis immer wieder, dass der Glaube auch durchhält und durchträgt. Danke für deine Gegenwart, dass du da bist und mit uns gehst. Amen.